Er ist ein Mann der Wissenschaft und ein Mahner seiner Generation. Professor Dr. Achim Bubenzer ist Physiker und Autor, der sich intensiv mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Nach Forschungsaufenthalten in den USA sowie Tätigkeiten einer renommierten Max-Planck-Institut und Fraunhofer-Institut war maßgeblich an dem Aufbau einer Pilotfertigungsanlage für Solarmodule beteiligt. Später übernahm er eine Professur und wird Direktor der Hochschule in Ulm. In seinem Unruhestand widmet sich Herr Bubenzer der Aufklärung über den Klimawandel, besonders innerhalb der eigenen Generation. In seinem Buch Opa, du hast es doch gewusst, stellt er eine unbequeme Frage: Warum hat die ältere Generation nicht gehandelt, obwohl sie längst wusste, was auf uns zukommt? Er beleuchtet die unterschiedlichsten Reaktionen von Leugnung über Resignation bis hin zu aktivem Engagement und zeigt, warum es nie zu spät ist, Verantwortung zu übernehmen. Klimaschutz duldet keinen Aufschub. Herzlich willkommen, Herr Professor Bubenzer, bei 5 nach 12. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Ich muss Ihnen auch vielleicht erstmal kurz korrigieren. Ich bin also eigentlich kein Klimawissenschaftler in dem Sinne. Das könnte der vielleicht, könnten die Zuhörer meinen. Ich bin eigentlich Generalist und Manager. Ich habe natürlich das Thema Klimawissenschaft hat natürlich eine Rolle gespielt, wenn man sich mit dem Thema Energie und Nachhaltigkeit beschäftigt. Ne? Ich kann mich nicht mit dem Herrn Rahmstorf und solchen Koryphäen messen. Das liegt mir fern.
Ja, wichtiger Punkt, aber ich hoffe, das ist auch nicht so rübergekommen, aber es ist nochmal wichtig. Opa, du hast es nicht gewusst.
Hast du es doch gewusst?
Und du hast es doch gewusst. Das stimmt. Ich hätte ja damit ein anderes Thema verbunden, ehrlicherweise eher ein Thema Politik, was ja auch gerade ein großes Thema ist. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, auf die Idee, dieses Buch zu schreiben, wenn Sie selbst sagen, ich bin ja gar nicht Klimaexperte?
Ja, gut, das Thema war immer präsent da. Und wieso bin ich auf die Idee gekommen? Die eigentliche Motivation, die können Sie mir vielleicht zum Schluss, nach der können Sie mich zum Schluss nochmal fragen. Die würde ich jetzt übergehen. Es gibt diesen eigentlichen Anlass, den würde ich jetzt mal überspringen.
Okay, sehr gut. Machen wir so. Halten wir die Neugierde hoch. Dann sozusagen, dann lass uns rübergehen. Sie haben ja gesagt, die ältere Generation wusste die Wahrheit und sie tut nichts oder sie tut nicht ausreichend. Woran liegt es? Ist es Ignoranz? Ist es Bequemlichkeit? Oder ist es schlichtweg doch eine Fehleinschätzung? Auf welches Ergebnis sind Sie gekommen?
Naja, also da muss man sich erstmal die erste Frage stellen, wusste die ältere Generation wirklich das? Also das heißt, die ältere Generation, die kann man natürlich auch nicht über einen Kamm scheren. Und da gab es sicherlich viele, die es wussten. Aber ich muss ehrlich sein, es gibt wahrscheinlich auch viele, die es einfach überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben, nicht wussten. Das muss man auch mal sagen. Und ja, das ist einfach die Situation. Und also da kann man sich ewig drüber streiten, das hilft aber alles nichts. Ja. So jemand wie ich hat es natürlich gewusst und auch viele Naturwissenschaftler und auch Ingenieure und Techniker, die konnten das eigentlich, weiß Gott, wissen. So.
Hätten Sie als Wissenschaftler anders kommunizieren müssen oder Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Ja, das hätten wir sicherlich machen müssen. Na gut, wir haben das getan, was ich in meinem Umfeld tun konnte, habe ich getan. Aber auf die Art der Kommunikation, da kommen wir natürlich vielleicht später nochmal zurück. Da sind natürlich ganz gewaltige Fehler gemacht worden. Wir können es auch jetzt ansprechen, aber wir haben dieses Thema immer als etwas sehr Unangenehmes, Unbequemes kommuniziert, was mit Verboten, was mit Verzicht zu tun hat. Deswegen bin ich also gegen den Begriff Verzicht schon mal sehr allergisch, weil natürlich müssen wir am Ende des Tages irgendwelche Dinge sein lassen. Aber der Verzicht, den muss ich nicht ständig vor mir hertragen. Wir gewinnen auch eine Menge wieder dabei, wenn wir in eine klimaneutrale Welt eintreten. Und insofern haben wir sozusagen dieses Thema Klimaschutz und Klimawandel, wir haben es letztendlich falsch gelabelt. Nicht nur die Naturwissenschaftler, aber und wir haben letztendlich auch die, es ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Und es ist sehr, sehr schwierig, das allgemeinverständlich rüberzubringen. Und da kommt man natürlich auch so ein bisschen auf das, warum ich das Buch geschrieben habe. Es ist letztendlich ein Sachbuch durch die Hintertür. Ja, mhm. Es gibt ganz viele wirklich hervorragende Sachbücher von Stefan Rahmstorff angefangen bis zu Harald Lesch und also eine ganze Reihe von hervorragenden Autoren, die das auch wirklich gut beschreiben. Aber sie sind natürlich naturgemäß Sachbücher, die sind sehr dick, über weiß ich was, 300 Seiten, oder sie sind komplex, sie verhehlen nicht die Dystopie und sie gehen eigentlich mit dem Leser nicht unbedingt verständnisvoll um, weil der Leser will es vielleicht gar nicht wissen oder will es nicht kapieren oder es ist ihm einfach zu schwierig. Mhm. Und insofern soll dieses Buch eigentlich eine Brücke oder eine Rampe sein, die jemand gehen kann, der eigentlich gar keine Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil das Thema ist halt einfach unbequem und diesen Menschen und gerade den Menschen meiner Generation möchte ich eigentlich Mut machen, möchte ich Lust machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen erzähle ich auch meine Geschichten, erzähle ich Anekdoten aus meiner Berufszeit, die alle irgendwo mit dem Thema zu tun haben. Und die Menschen seit Jahrtausenden erzählen sich Geschichten und mögen Geschichten lesen. Mhm. Und genau darauf spekuliere ich ja jetzt auch. Und ich bleibe auch in dem Buch eigentlich immer als Mensch dahinter sichtbar. Eigentlich ohne Punkt und Komma und auch ziemlich schonungslos. Und das ist auch ein Thema, was typischerweise die Menschen anzieht und sagt, da schreibt jemand ganz authentisch, so wie er das Thema empfunden hat, wie er es erlebt hat. Ja? Ich habe ja auch meine ganz schwierigen Momente da drin gehabt, wo ich gedacht habe, also ich muss jetzt zwar durchhalten und ich glaube eigentlich nicht mehr, dass es funktioniert, aber ich darf es natürlich nicht sagen. Ne? Ist Gott sei Dank anders gekommen. Aber solche Erlebnisse hatte ich auch da drin. Ja, die schreibe ich auch ganz ungeschminkt.
Ja, kann ich so bestätigen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. War das eine Veranstaltung? Ich weiß jetzt nicht mehr den Anlass so richtig. Ich glaube, es war ein besonderer Anlass, wo Sie 400 Gäste hatten. Ne?
Und, ja, ich nicht.
Oder Sie waren einer der 400 Gäste.
Ja.
So war's. Das, sozusagen. Also kann ich nur empfehlen, ich würde sagen, den lassen wir mal so stehen. Vielleicht macht das neugierig. Und wie gesagt, das Buch kann man schnell verschlingen und es liest sich sehr, sehr gut. Und es redet nicht nur oder gar nicht über ehrlicherweise Verzicht. Und ich kann das verstehen, welcher Mensch ist durch Verzicht motiviert. Also mir fällt keiner ein. So richtig. Deswegen fangen Sie ja wahrscheinlich auch an im Buch, kann ich mich erinnern, sofort mit den ersten drei guten Nachrichten geht's los. Mhm. Welche drei guten Nachrichten haben Sie für uns?
Naja, die hat ja jeder sozusagen historisch, die eine Nachricht hat jeder historisch erlebt. Das war das Engagement der jungen Generation, Fridays for Future. Ich glaube, man muss sich wirklich mal das auf der Zunge zergehen lassen, was diese Bewegung Fridays for Future geschaffen hat. Mhm. Innerhalb eines Jahres ist die junge Generation, und zwar die besten Köpfe, hochprofessionell aufgestanden und hat eine Graswurzelbewegung weltweit etabliert, wirklich mit allem Komfort und zurück, auch mit einem fast idealen, mit einer idealen Dachmarke, For Future. Mhm. Ja, da kann sich jeder drin finden, Psychologist oder Entrepreneur oder wer auch immer, Opas, Omas, For Future, die Gruppen haben sich ja auch alle gebildet.
Ja.
Und das war genial. Ja. Und es war nicht jeder einverstanden, aber die Politik hat es generell wahrgenommen. Das war also schon mal die eine gute Nachricht. Und sie haben natürlich auch eine Persönlichkeit ausgewählt, nämlich Greta Thunberg zum Beispiel, die da, das war faszinierend, ein 16-jähriges, unscheinbares Mädchen, was auf ganz sehr intelligente Art und Weise symbolisch den Generationenvertrag kündigt. Ja, warum soll sie lernen, und sich später, damit sie später mal für die ältere Generation sorgen kann, wenn die nicht für sie sorgen? Mhm. Das ist für meine Begriffe das hochintelligent, sowas symbolisch so rüberzubringen, haben viele Leute gar nicht verstanden. Also das ist die eine gute Nachricht. Die junge Generation ist aufgestanden. Die konnte natürlich nicht jahrelang aufstehen, die muss natürlich auch für sich selber sorgen. Das wird ihr häufig auch vorgeworfen heute, warum sieht man die nicht mehr? Ja, also sie sind ja immer noch da, aber wie gesagt, das ist die gute Nachricht. Gut, die zweite gute Nachricht ist, dass wir heute eigentlich zumindest einige Frauen mehr auf dem Gebiet haben. Und die Frauen sind eingebunden in das Thema, überhaupt in die Wirtschaft. Und es ist schwierig genug, weil Frauen eine ganz andere Karriere typischerweise haben. Und, aber das ist wichtig, dass nicht nur die Männer wieder das Thema für sich, über sich regeln. Und der dritte Punkt, oder den hätten wir auch als erstes sagen können, wir wissen seit langem, woran der Klimawandel liegt, woran das Problem liegt und was man eigentlich tun muss. Natürlich mit gewissen Bandbreite, mit gewisser Fehlerbandbreite, aber letztendlich ist es ganz klar, woran es liegt und was man tun muss. So, und das sind eigentlich die drei guten Nachrichten, die uns eigentlich in die Lage versetzen sollten, das Thema zu lösen.
Sehr gerne. Ich starte am liebsten mit drei guten Nachrichten und nicht mit dem Problem, was eher an der Stelle frustriert. Dass viele Frauen engagiert sind. Ich würde ja sogar sagen, bei Klimaschutz, Klimawandel ist, zumindest in meiner Bubble habe ich das Gefühl, treffe ich mehr Frauen als Männer.
Halten
sich die Männer im Engagement eher noch ein bisschen zurück oder zumindest im Sichtbaren. Wollen wir jetzt niemanden etwas unterstellen. Ihnen wird häufig eine Frage gestellt, ehrlicherweise mir auch. Und ich habe heute bei meinen Zuhörerinnen gesagt, welche Frage soll ich Professor Bubenzer stellen? Und eine der Fragen war, die Sie selbst im Buch thematisieren, was der rote Faden ist. Klimawandel, was kann ich tun? Mhm. Dementsprechend ist ja das, wo Sie auf Ihre Vier-Punkte-Strategie kommen. Mhm. Und darüber würde ich gerne in den nächsten Fragen intensiver drüber sprechen. Aber vielleicht von weg, was ist denn die Vier-Punkte-Strategie?
Gut, welche vier Punkte sind es? Erstmal war ich ratlos. Also ich habe mich wirklich, ich erinnere noch einen Vortrag in Köln, wo also eine ganze Reihe von so wirklich hochintellektuellen Jugendlichen da saßen. Ja. Einige haben mich hinterher gefragt, ja, was kann ich denn tun, auch hinterher nur vier Augen? Und ich war erstmal, wie die Hamburger sagen, obmulslau nicht. Ich wusste nicht so richtig, was ich eigentlich sagen sollte. Gerade so, wenn einem wirklich ernstzunehmende Menschen so eine wichtige Frage stellen und man hat keine gute Antwort, dann hält man besser den Mund. Und ich bin dann die nächsten Wochen wirklich in mich gegangen und sage, wo muss das hier irgendwie zusammenbündeln? Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, man kann das unter vier Punkte bringen. Erstmal muss man überhaupt wissen, muss man erkennen, um was es geht. Ja? Also auf ganz grob sagen, muss wissen, wo der Hammer hängt. Ja? Das ist der erste Punkt. Ja? Und der zweite Punkt ist der, wenn man das erkannt hat, dann muss man, und das sind natürlich wissenschaftlich fundierte Ergebnisse, dann muss man auch für die Verbreitung und für die Erkenntnis dieser Nachrichten kämpfen. Das, was ich gesagt habe, muss also dann und die vielen Gegenargumente kennen und muss in der Lage sein, sie auch zu kontern oder die Ausreden kennen. Also sozusagen für diese Aussagen kämpfen. Das wird der zweite Punkt. Ja, das kann man natürlich, wenn man verstanden hat, was so los ist. Ja. Und und wenn ich selber aktiv bin, dann gucken mich irgendwann auch die Leute an und sagen, ja, und was mit dir, ja? Und deswegen bleibt es einem nicht anders übrig, als dass man sich auch abends mal in den Spiegel guckt und sagt, ja, wie ist denn dein Leben? Denn man kann ja denn nicht ständig im Widerspruch leben, etwas erzählen, was eigentlich sein soll und es selber nicht leben. Und insofern muss man sich abends in den Spiegel gucken können, ja? Wie auch immer, das Thema wird eigentlich fast ein bisschen, immer so ein bisschen überbewertet, aber es gehört dazu. Es gehört doch genau in dieser Reihenfolge. So, und wenn ich das alles sozusagen drauf habe, dann soll ich auch in der Lage sein, wirklich qualifiziert und wirkungsvoll über den Klimawandel zu reden. Sei es nun, was fast am schwierigsten ist, in der eigenen Familie, aber mit Freunden, mit Arbeitskollegen, vielleicht auch darüber hinaus im Rahmen von Vorträgen mit Politikern. Das ist das Thema Klimakommunikation. Und das ist auch ein sehr schwieriges Thema, was aber zurzeit fast das Wichtigste ist, weil da fehlt es ziemlich dran. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Und das sind eigentlich die vier Punkte. Und
ja. Dann lassen Sie doch die vier Punkte mal in Ruhe, also zum einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. So, jetzt würde ich sagen, also ist es wirklich so, dass Menschen noch nicht erkannt haben, was das Problem ist? Jetzt schreiben Sie selbst im Buch, das Thema, und Sie haben es selber gerade gesagt, ganz am Anfang, Klimawandel und die Vorgänge und Folgen sind natürlich ziemlich sehr extrem, sind komplex, das ist nicht einfach zu verstehen. Und Sie schreiben sogar, glaube ich, im Buch, der Anteil des jedes Einzelnen am wachsenden kollektiven Wissen wird immer geringer, ist auch nicht so überraschend, glaube ich. Das heißt,
das gilt ja nicht nur für den Klimawandel.
Gilt auch für andere Themen, aber explizit bei dem Thema. Also was sollen wir erkennen? Lösung oder Chance oder Katastrophe? Wie würden Sie es
zusammenfassen? Erstmal alles, ja. Mhm. Man muss wirklich erkennen, was los ist erstmal. Also man kommt sicherlich nicht drum rum, sich erstmal sozusagen auch der Dystopie auszusetzen. Und dann muss man die Kurve kriegen und sagen, okay, was gibt es für Lösungen? Und ich meine, die habe ich ja auch beschrieben. Also von daher, ja, also diese Frage nach dem wachsenden, nach dem Missverhältnis zwischen dem persönlichen Wissen und dem, was die Menschheit nun immer hat, das ist eigentlich jetzt, das gilt nicht nur für den Klimawandel, das ist ein generelles Thema. Ja.
Ja, und da stehen ja noch einige Zeiten vor uns. Ich habe letzte Woche über Quantencomputer sprechen können. Ich muss gestehen, ich habe nicht wirklich was verstanden.
Genau, das ist ein typisches Beispiel.
Dafür, dann lassen Sie uns einen Schritt weitergehen. Sie sind Energieexperte.
Ja.
Ich bin Banker. Kommt mal ganz gutes Thema, wenn man sich sozusagen die fossilen Energievorräte ansieht. Kohle, Öl, Gas. Das hat natürlich ein Problem. Auf der einen Seite verbrennen wir es, was natürlich schädlich ist. Auf der anderen Seite wird also das, was heute Unternehmen, Staaten, Einzelpersonen viel, viel Geld bringt, natürlich in der Wertigkeit völlig abgewertet. Das heißt, das ist aber unser Problem oder das große Problem. Nur das zu lösen ist ja eigentlich ein totales Ungleichgewicht, weil der Gegner ist sehr, sehr mächtig. Ich sage jetzt Gegner, vielleicht hätte ich es anders formulieren sollen, aber wie sehen Sie die Meinung? Unlösbare Gleichung?
Na ja, gut, also erstmal muss man sagen, ob man mächtig ist oder nicht, er ist zumindest, kann man vielleicht empathisch sagen, er ist arm dran. Ja? Also jemand, der also auf fossilen Ressourcen sitzt und vielleicht sonst nicht viel hat, gibt es ja durchaus Staaten.
Ja?
Der ganze Reichtum, der liegt in der Erde und dann kommt jemand her und sagt, also das Zeug, das kannst du jetzt demnächst vergessen. Das ist nichts mehr wert, das muss da drin bleiben. Ja, dann wird man sich natürlich noch mit Händen und Füßen dagegen wehren. Das ist ja auch klar. Und insofern kann man sich fragen, es fragt sich auch die Weltgemeinschaft, was kann man dagegen tun? Es gibt für meine Begriffe zwei Möglichkeiten. Es gibt die politische Lösung, ja, dass man einfach sich einigt, das muss da drin bleiben, no matter what, ja, und schaut so, wo er bleibt. Und es gibt auch natürlich vielleicht eine politische Lösung, die sagt, naja, gut, die Staatengemeinschaft kauft euch das zu einem bestimmten Betrag ab, der natürlich nicht der volle Preis sein kann. Insofern wird diese Lösung wahrscheinlich etwas schwierig werden. Oder es gibt aber auch die Lösung, an die ich mittlerweile viel mehr glaube. Es gibt die Lösung von Technologie und Markt. Es ist ja mittlerweile so, dass die erneuerbaren Energien, also die sind ja viel billiger. Und wenn ich jetzt heute vor der Alternative stehe, ob ich meinen Strom mit Sonne und Wind erzeuge oder ob ich den mit Öl und Gas erzeuge, dann kommt man eigentlich schnell dazu, dass die Zukunft eigentlich die erneuerbaren Energien sind, weil das eine Stromerzeugung ist, die wesentlich billiger ist als die mit fossilen Energien und auch das Autofahren. Das ist ja sowas von irrwitzig billig, wenn Sie letztendlich ein Elektroauto haben und mit 20 Kilowattstunden 100 Kilometer fahren. 20 Kilowattstunden, ja, dann können Sie sagen, es ist vielleicht ein bisschen teurer im Auto, dann nehmen wir, weiß ich was, die Kilowattstunde weiß ich was, 10 Cent oder 20 Cent. Und dagegen stehen aber 6 bis 7 Liter Diesel. Und was kosten die? Ja, und also das ist jetzt mal ganz grob gerechnet, ja. Und von daher ist sicherlich eine Lösung, dass die technische Entwicklung letztendlich doch eine irreversible Situation herbeiführt, die fossilen Energien in die Defensive bringt und einfach dazu führt, dass nicht mehr alles gefördert wird. Kann man hoffen, aber ich glaube, da gibt es diese beiden Lösungen. Man hat natürlich auch, wie gesagt, die politische Lösung impliziert natürlich auch, dass man sie künstlich verteuert, dass man sagt, also es muss eine CO2-Steuer gezahlt werden, die auch weltweit gilt, wo man sich natürlich auch herrlich darüber streiten kann, wie hoch muss die sein und wer zahlt wie viel und so weiter. Insofern glaube ich also tatsächlich mehr an Technologie und Markt, dass diese beiden Player das Problem lösen werden.
Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Also sehe ich genauso, ehrlicherweise. Und am Ende kommt ja ein wichtiger Punkt dazu, den wir ja gerade in den letzten Jahren erfahren haben. Und jetzt wahrscheinlich schon das zweite Mal ist das Thema die Unabhängigkeit bei erneuerbaren Energien. Ja, sind wir von keinem Dritten abhängig, ob das aus Ost oder West geliefert wird. Aber wir müssen nicht auf irgendjemanden Rücksicht nehmen, sondern...
Also das Thema ist ganz viel, viel gestaltig. Also es ist jetzt nur die wesentlichen Punkte dabei.
Ja. Jetzt haben Sie als zweiten Punkt, kann ich mich erinnern, das Thema Streiten über das Klima drin. So, also streiten wir nicht eigentlich schon genug zum Thema?
Naja, das Thema Streit will ich jetzt gar nicht. Ich habe so, das haben Sie vielleicht ein bisschen den Begriff missinterpretiert. Im Endeffekt meine ich damit Stellung nehmen für die Wissenschaft. Mhm. Ja, das heißt, das meine ich damit im Streiten. Also wirklich sich stark machen und sagen, okay, also wenn jetzt im AfD-Programm steht, es gibt keinen anthropogenen Klimawandel, es gibt zwar einen Klimawandel, aber der ist nicht menschengemacht, dann sind wir aufgerufen, dagegen aufzustehen und zu sagen, nein, das ist nicht so. Ja, das meine ich damit.
Jetzt, genau, da, sozusagen, ich habe es ehrlicherweise auch so verstanden an dem Punkt, aber es ist schon richtig. Die Frage ist natürlich, wie tun wir das jetzt? Also ich sage mal so, diese Diskussionen stehen ja im Raum. Nicht jeder ist dieser Diskussion gewachsen, nicht jeder ist bei jedem Thema Experte. Wir haben über eine gewisse Komplexität gesprochen. Mhm. Was ist Ihre Empfehlung an der Stelle oder was würden Sie anders machen, als wir es vielleicht in den letzten 2, 3, 4 Jahren getan haben?
Also ich empfehle typischerweise auch in Vorträgen dem Laien nicht unbedingt auf Klimaleugnungsdiskussionen einzusteigen, weil da muss man sich warm anziehen. Und so Leute wie Stefan Ramsdorf haben das natürlich voll drauf, aber selbst die werden dann möglicherweise auch nicht verstanden. Ja? Mhm. Und insofern, ich glaube, mit Leuten, die das absolut ablehnen, die sogenannten Klimaleugner, ist letztendlich ganz schwer umzugehen. Ja? Und, aber das ist natürlich Gott sei Dank eine Minderheit, die zurzeit auch ein bisschen mehr wird, komischerweise. Aber ich denke mal, es geht ja auch wirklich darum, da waren wir ja am Anfang schon, das Thema nicht nur negativ zu labeln, nicht nur ein negatives Label aufzubappen, sondern es hat ja wirklich auch positive Gesichtspunkte, muss man ja wirklich sagen. Ja? Also mal ganz vordergründig, also dann mal wieder beim Elektroauto, wenn jemand also Spaß haben will, dann kann ich ihm nur empfehlen, dann soll er sich mal in ein modernes Elektroauto setzen und damit hängt er aber auch jeden Verbrenner an der Ampel ab. Ja? Ohne großes Gebrüll und Geschrei und Getöse und Gestank. Also ist man so, das ist natürlich sehr oberflächlich argumentiert, aber das ist immer so ein schönes Beispiel dafür, dass es gibt eben, wenn wir also die klimaneutrale Gesellschaft hat, viele Vorteile und öffnet eigentlich die Perspektive zu einem guten Leben für unsere Kinder und Enkel. Darum geht es ja jetzt endlich auch in der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das müssen wir den Menschen wirklich besser kommunizieren, dass wir letztendlich kämpfen für eine bessere Welt, für eine, in der sich unsere Kinder und Enkel gut leben können. Das ist der Punkt. Und ich glaube, mit Schreckensbildern Menschen zu konfrontieren, das funktioniert nicht. Da ist vor allem der Mensch ist da mit einer unglaublichen Fähigkeit ausgestattet, Dinge von sich zu weisen und darüber hinwegzugehen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Ich habe neulich, es gibt ein unglaublich intelligentes Theaterstück, Klimamonologe. Das ist wirklich hochinteressant. Und da hat der Autor hat also verschiedene Opfer von verschiedenen Klimakatastrophengebieten, also von Bangladesch über Kenia, über Los Angeles mit den Waldbränden interviewt, über mehrere Jahre. Mhm. Und hat diese Aussagen der Menschen aufgeschrieben. Und es ist total krass, was da passiert ist. Am Anfang haben sie es nicht geglaubt und hinterher haben sie gekämpft um ihr nacktes Leben. Also dieses Theaterstück ist wirklich furchterregend. Mhm. Meine Frau hat gesagt, ich gehe da nicht hin, ich kann da nicht schlafen. Ich habe gesagt, ich mache das Selbstexperiment, ich muss mir das anhören. Ja. Und es war wirklich furchtbar, weil es so lebensnah ist. Es ist kein Wort verändert worden, was die Leute gesagt haben. Sie haben ein bisschen was weggelassen, aber sie haben es. Und was war mit mir? Ich bin hinterher, da war ich natürlich abends hungrig, weil ich vorher nichts gegessen habe, habe mich hingesetzt, habe einen Kühlschrank aufgemacht, ein Stück Käse genommen und ein Bier genommen und habe mich in die Ecke gesetzt und habe gefäschpert. Ja, das nennt man Verdrängung. Normalerweise hätte man gesagt, nach so etwas kann man doch gar nichts mehr essen und nichts mehr, geschweige denn ein Bier trinken. Mhm. Aber das war das Selbstexperiment der Menschen. Die Menschen sind ausgelegt mit der Fähigkeit, solche schlimmen Dinge zu verdrängen. Das hat die Evolution uns offenbar anerzogen, ja. Und, aber das ist nur vielleicht ein Exkurs, ja. Wie auch so jemand wie ich. Ich war dann selber ein bisschen entsetzt über mich. Ja? Wieso kann ich hier so ruhig sitzen und nach diesen schrecklichen Dingen, die mir wirklich jetzt Leute O-Ton so erzählt haben, wie es war, wie kann ich da in Ruhe hinten sitzen und Bier trinken?
Also ich finde den Exkurs sehr gut, ehrlicherweise, weil es, glaube ich, nochmal zeigt, wahrscheinlich über das Problem noch mehr zu sprechen, weil was ist jetzt die nächste Stufe, es noch zu erleben? Also die Katastrophe vor Ort, eine Überschwemmung oder eine Trockenheit selbst zu überleben, und ich kann mich an das Hochwasser in meiner Heimat erinnern, was da passiert ist, und da wird auch alles verdrängt, was die Ursache sein könnte. Vielleicht ist es dann doch eher das Positive nach vorn zu stellen, die bessere Zukunft, die schönere Welt, die Chancen, die drinstecken.
Ja, und es ist ja keine Lüge, es ist ja Realität. Ja? Wir können wirklich besser leben, wir müssen es nur wollen. Und das ist, glaube ich, wirklich dieser politische Wille, der schwächelt zurzeit so ein bisschen. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe der Klimakommunikation. Deswegen ist mir das so wichtig, dieses Thema. Ja. Es fehlt uns ja nicht an Erkenntnis, an wissenschaftlicher Erkenntnis, woran liegt. Es fehlt uns nicht an technischen Lösungen. Es fehlt uns auch, ehrlich gesagt, nicht an Geld. Ja. Ja? Es fehlt der politische Wille. Und da braucht es also letztendlich diese Klimakommunikation. Und wenn wir das mal gelöst haben, dann haben wir auch wirklich diese positiven Zukunftsbilder für übermitteln. Ja. Ja.
Wir nähern uns da immer mehr sozusagen dem positiven Ziel. Sie hatten im Buch noch geschrieben über Ja-Aber-Ausreden.
Ja.
Ich kann mich erinnern, so, ne? Ja, aber wir in Deutschland haben ja nur 2% Anteil des CO2-Ausstoßes. Das macht doch keinen Sinn, dass wir es tun. Ich weiß gar nicht, ob das Beispiel in dem Buch drin war, aber ich glaube, es war mit drin. Ne?
Das ist der absolute Klassiker, das China-Argument.
Ja, genau. Ja,
also ich meine, Sie vertreten das ja nicht, aber dümmer geht es nimmer. Ja, weil das heißt es ja, dass wir in Deutschland haben jährlich 2% Anteil an der CO2-Emission, die Chinesen haben 30. Ja. So, erstmal, das stimmt more or less, ja, die Zahl ist korrekt. Und der nächste Punkt ist aber der, das CO2 bleibt ja über 100 Jahre in der Luft. Ja, und das heißt also, wir müssen die kumulierte CO2, den kumulierten Aufbau von CO2 in der Atmosphäre müssen wir vergleichen, der durch Deutschland kommt und der durch die Chinesen kommt. Und seit 100 Jahren sind es von Deutschland 5,6% und von den Chinesen 12%. Ja, das sieht jetzt schon anders aus, nicht? So, und das wird auch immer wieder unter den Tisch gekehrt. Und letztendlich sind wir ein ja bedeutender Partner im Welthandel, hoffentlich auch noch in Zukunft. Und insofern können wir uns nicht einfach sagen, auch das, was wir machen, das ist doch vollkommen sozusagen vernachlässigbar. Und ich zeige ja auch in meinem Buch dieses schöne Beispiel, also ein Controller, der sagt, ach, 2 oder 3% Konto, da muss ich mich doch im Unternehmen nicht drum kümmern, das ist doch vernachlässigbar. Ja? Das habe ich tatsächlich erlebt, und auch so in meinem relativ direkten Umgebung. Und ich meine, so einen Controller kann man ja nur rausschmeißen, ja.
Ich wollte gerade sagen, 2-3%, das ist bei manchen alles.
Ja, aber so genauso blöd ist diese Argumentation hier, ja.
Ja, ja. Wollen wir nicht noch mehr so Ja-Aber-Ausreden bringen, sonst legen wir noch irgendjemandem eine Ausrede in den Mund, das wollen wir nicht tun.
Naja, diese Geschichte ist bekannt, es kommt jeder, kommt damit so mit.
Ich glaube auch, also da gibt es ja so ein paar Dinge, die kommen immer wieder. So, wir wollten ja über Mut statt Resignation reden. Ne? So, jetzt würde ich sagen, wenn ich einen Menschen frage, sage, ey, bist du mutig, hast du Mut, bist du positiv oder eher pessimistisch, würde ich sagen, antworten würden alle mit Ersterem. Ja, sie sind mutig. Wenn ich sie zum Thema Klimawandel anspreche, sehe ich eher Resignation oder man verdrängt es. Wie auch immer. Also die Realität ist eine andere, als was wahrscheinlich alle behaupten würden. Die meisten Menschen wollen ja auch was tun gegen Klimawandel. Also zumindest, glaube ich, 84%. Vielleicht sind es jetzt auch ein paar weniger.
Das stimmt schon.
Wer muss etwas tun oder was müssen wir tun, dass es mehr Mut zum Handeln vor allen Dingen gibt?
Also, klimaphysikalisch ist Resignation ja überhaupt nicht zu vertreten. Weil es kommt vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Ecke nach dem Motto, wenn wir nun die Paris-Grenze überschreiten, dann ist sowieso alles verloren. Das stimmt ja nun auch nicht, sondern der Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Changes, IPCC, sagt ja ganz deutlich, so fast wörtlich, es lohnt sich, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen. Jedes Zehntel Grad hat einen negativen Impact. Und wenn wir das vermeiden, dann haben wir was gekonnt. Insofern jetzt einfach zu sagen, ich resigniere, ist auch klimaphysikalisch überhaupt nicht zu vertreten. Ja? Und persönlich kann ich es schon mal gar nicht vertreten, weil wenn ich resigniere, dann gebe ich mich selber auf. Und wenn Sie, wie ich, aus einem unternehmerischen Umfeld kommen, auch Familienunternehmen, wenn mein Vater die drei Male, wo wir kurz vorm Konkurs standen, resigniert hätte, dann würde ich hier auch nicht sitzen. Ja? Also das sind wirklich, wir haben gelernt, resignieren, das geht wirklich nicht, das kann man nicht. Und es ist auch, wie gesagt, es ist auch klimaphysikalisch vollkommen falsch. Wir müssen um jedes Zehntel Grad kämpfen. Und ja, das ist also die Antwort darauf, wenn Sie wollen. Ja.
Ich glaube, das liegt auch nicht in der Natur des Menschen eigentlich, dass sie resignieren, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Also ich bin jetzt kein Experte dafür, aber sonst würde ja die Menschheit nicht wieder überleben wollen.
Diese berühmte Frage, Luisa Neubauer hat sich fast ein bisschen mokiert darüber, dass sie bei jedem Vortrag, ich werde es auch mal gefragt, ja, gibt es denn eigentlich Hoffnung? Tja, gibt es Hoffnung, gut. Und da habe ich dann auch eigentlich nach einer guten Antwort gesucht, nachdem mir das eine Frau, mich, die das gefragt hat, die ich eigentlich sehr achte, und die war wirklich sehr ängstlich und hat gesagt, sagen Sie mal ganz ehrlich, und vier Augen, Sie sind doch Physiker, haben wir denn noch Hoffnung? Gibt es noch Hoffnung? Kommen wir da doch mal raus? Und hat ja, in meinem Buch habe ich das ja beschrieben, Václav Havel eine wunderschöne Antwort auch gegeben. Die hat er natürlich nicht in Bezug auf den Klimawandel gegeben. Und er hat gesagt, der Hoffnung ist nicht Optimismus, ist nicht die Gewissheit, dass das auf jeden Fall dass etwas gut ausgeht. Nein, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, unabhängig davon, wie es ausgeht. Ja, und das kann ich auf jeden Fall Brief und Siegel jedem geben. Alles, was wir in Sachen Reduzierung des Klimawandels tun, hat in jedem Fall Sinn und hätten wir in jedem Fall tun müssen, auch wenn es den Klimawandel gar nicht gäbe. Ja? Das sind nämlich die Punkte, also dass wir über kurz oder lang umschwenken müssen auf die erneuerbaren Energien, ja? Weil die anderen sich irgendwann erschöpfen und sowieso aus Staaten kommen, wo wir vielleicht nicht so furchtbar gerne mit handeln wollen. Ja, und außerdem die internationalen Kooperationen, die Klimakonferenzen und Klimaabkommen und auch die internationale Regelung des wirtschaftlich-gesellschaftlichen Miteinanders, das müssen wir auch machen. Ja, ganz gleich, ob wir Klimawandel haben oder nicht. Und letztendlich geht es auch um die Erhalt der Artenvielfalt. Ja, und das ist auch etwas, was wir in die Hand nehmen müssen, auch wenn es den Klimawandel gar nicht gibt. Ja, der Klimawandel verschärft diese Situation natürlich noch mehr dadurch, dass die Regenwälder sozusagen bedroht werden und auch durch die Korallenriffe durch die steigende Temperatur. Also all das, es macht Sinn. Ja, und damit alles, was Sinn hat, ergibt Hoffnung. Und der Witz ist bei dieser Definition der Hoffnung, diese Hoffnung ist aktiv. Die heißt nicht abwarten und Tee trinken, sondern die verlangt von jedem, dass er in die Hände spuckt, irgendetwas tut. Und das macht natürlich letztendlich auch Mut. Wenn ich etwas tue, ganz gleich was irgendwo Sinn hat, dann kriege ich auch wieder Mut.
Das ist der perfekte Überleitung auf die nächste Frage. Sozusagen, also, es besteht Mut, es besteht Hoffnung, den würde ich gerne aber wiederholen, deswegen stelle ich die Frage nicht der Dame. Aber Sie sagen, wenn man es selbst etwas tut, und Selbstwirksamkeit ist ja für Menschen was Besonderes, weil wenn sie das Gefühl haben, sie können etwas bewegen, fällt ihnen es auch leichter, etwas zu tun. Mhm. Und ich zitiere Sie aus dem Buch, Sie waren ja sehr ehrlich und ich kann das so bestätigen, so viel wie ich verzichten müsste, fällt mir schwer. Mhm. Aber meine Fähigkeit zur Selbstbetrug und zur Doppelmalerei wird jeden Tag geringer. Ja. So, welche Empfehlung geben Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung zum Thema Selbstwirksamkeit oder Erkenntnisse oder ans Tun?
Ja, also diese Frage, ich bin jetzt ein bisschen unverschämt, die ist mir schon häufig gestellt von einer etwas anderen Form. Sagte, ja, können Sie uns dann Tipps geben? Ja? Mhm. Und dann habe ich immer ganz böse gesagt, Tipps gebe ich schon mal gar nicht. Ja? Und insofern würde ich auch sagen, Empfehlungen gebe ich Ihnen keine. Das ist nämlich ein Sinn von dem Buch, dass ich die Menschen eigentlich damit an Bord nehme und ich möchte, dass jeder in seinem Gebiet das Thema für sein Gebiet das Thema versteht. Und dann findet er viel besser sein Thema. Natürlich kann ich eben sagen, gut, du kannst, wenn jetzt das nächste Mal wieder eine Wahl ist, eine Bundestagswahl, eine Landtagswahl oder Kommunalwahl, dann guck dir vielleicht die Parteien oder die Leute an, was die zum Thema Klimawandel machen. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt Ihnen Empfehlungen gebe, die wachsen nicht an. Wenn Sie die aber selber finden, dann setzen Sie das um. Und dafür ist das Buch eigentlich auch gedacht. Denn der Klimawandel betrifft ja jeden Bereich. Er betrifft den Bereich der Finanzwelt, betrifft den Bereich der Energietechnik, er betrifft den Bereich der Kinder, der Religion, des Naturschutzes. Jeder kann sich seinen Teil, oder auch der Sozialpolitik, jeder kann sich seinen Teil raussuchen und sagen, das ist meins. Ja? Und insofern sind diese Tipps oder Empfehlungen sind meistens ziemlich kontraproduktiv. Das wächst nicht an. Aber wenn Sie sagen, okay, also jetzt mache ich mir wirklich Gedanken, das tun Sie ja auch, zum Thema, welche Geldanlage ist jetzt denn letztendlich, hat einen Klima-Impact, ja, dann wird es für Sie interessant. Dann fangen Sie an zu glühen. Ja. Und wenn es jetzt um Religion geht, dann tickt es vielleicht weniger. Ich weiß es nicht, wenn ich nicht zu nahe trete.
Verraten wir jetzt nicht an dieser Stelle, aber ich kann das ja so bestätigen. Am Ende entwickelt sich das ja auch. Ne? Mhm. Also man lernt ja mit jedem Schritt dazu, wird wieder von anderen Punkten inspiriert. Man spricht mit Dritten darüber, ist ja auch einer ihrer Punkte, spricht darüber. Ja. Und ich kann mich erinnern, Sie kennen ihn ja auch ganz gut, Jan Hegenberg. Ich kann mich erinnern, er war bei uns Gast, bei mir Gast, er hat gesagt, und da sind wir nochmal beim Autobeispiel, hat gesagt, es müsste eigentlich jeder mal so ein Elektroauto einfach mal probeweise fahren. Da würden sich viele Glaubenssätze in Luft auflösen, sozusagen, und eher positive Effekte entstehen. Und ich habe früher, das wissen die Hörer schon, auch verrückte Autos gefahren. Aber ich steige nicht mehr um, ich bleibe beim Elektroauto, weil ich genau diese Erfahrung letztendlich gemacht habe. Sie haben gesagt, konkrete Empfehlungen geben Sie nicht. Im Buch gibt es sie aber trotzdem. Also zum Beispiel sind die vier Punkte oder vier Säulen, nennen wir es mal vier Säulen, für ein klimaneutrales Deutschland.
Die kommen ja nicht von mir. Ich meine, die sind letztendlich rauspräpariert aus einer Fülle, von technologisch energiewirtschaftlichen Zukunftsstudien. Und also wollen Sie darauf eingehen? Oder?
Ja, geben Sie ruhig ein paar Punkte.
Der erste Punkt heißt natürlich letztendlich Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung. Der Strom elektrischer Energie ist letztendlich der Alleskönner. Ja? Da können Sie alles mitmachen. Und können Sie den Strom für den Haushalt, für die Mobilität, für die Industrie oder auch den grünen Wasserstoff für die Industrie herstellen. Also das ist jedenfalls der erste Punkt, das muss ausgebaut werden. Und der zweite Punkt ist jedenfalls die Effizienzreserven heben. Und die heben sich natürlich zum Teil auch von alleine, wenn man eben die Verbrennungstechnologie, die fossilen Energien verlässt. Und das ist immer ein Thema, wo wir Physiker, glaube ich, immer noch so ein bisschen in der Kommunikation versagt haben. Es versteht kaum einer den Unterschied zwischen Primär- und Endenergie. Ich meine, wenn ich jetzt ein Auto habe, dann habe ich also das Öl oder was vorne, dann gehen wir immer aus dem Kraftwerk, das ist die Kohle, kommt vorne rein und hinten kommt der Strom raus. Und natürlich brauche ich dann im Endeffekt, 60%, nur 30% von der Primärenergie in der Kohle wird letztendlich zu Endenergie Strom. Aber sobald ich eben dieses Kraftwerk nicht mehr brauche, weil ich den Strom direkt mache, dann entfällt dieser Riesenhaufen Primärenergie. Ja? Und das haben ganz viele Leute noch nicht verstanden. Das ist auch relativ schwierig. Letztendlich kommt es zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der ja auch so ein bisschen hakelig ist. Ja? Und aber es gibt natürlich auch noch andere Effizienzreserven, die jetzt nicht mit der Physik zu tun haben, sondern einfach auch mit, guter Hausisolierung und weiß der Kuckuck was. Der dritte Punkt ist letztendlich die Wasserstofftechnik, vor allem die Industrie, die Chemie, die Stahlindustrie. Bausteine, Erden brauchen letztendlich Wasserstoff, grünen Wasserstoff. Der ist natürlich nicht so ganz einfach zu erzeugen, und natürlich auch die braucht irgendwo, hat eine Möglichkeit, den Wasserstoff kann ich lagern sozusagen, ich kann ihn entspeichern. Und dafür braucht man also die Wasserstofftechnik. Und letztendlich kommen wir nicht drum rum, auch die, vor allem die natürlichen CO2 senken, also die natürlichen, die Wälder und die Böden, vor allem die Regenwälder, wieder in einen Zustand zu versetzen, dass sie CO2 auf der Luft wieder aufnehmen können in vernünftiger Form, also auch, dass sie auch genügend vorhanden sind, dass sie das können. Also das sind eigentlich die vier Punkte, die habe ich nicht erfunden, die sind letztendlich, die sind mehr oder weniger Konsens in vielen Studien, die natürlich in Details wiederum auch, der eine legt mehr Wert darauf und auf das eine oder das andere, aber das sind letztendlich die vier Punkte, die wir verfolgen müssen.
Aber es ist ja wichtig, sozusagen, so muss man nicht wissenschaftliche Studien lesen, ist ja nicht jedermanns Sache, nicht jeder ist Experte. Und ich glaube, Sie sagen selbst, Sie wollen mit dem Buch eine Brücke sein,
ja,
für sicher auch den Laien, sich diesen Themen zu widmen. Und deswegen, ja, war mir es wichtig, da auch dran anzusprechen. Ich hatte ja gesagt, ich hatte vorher in der Community gefragt, welche Frage soll ich Ihnen stellen? Mhm. Und die passt jetzt ganz gut, glaube ich, so ein bisschen haben Sie ja eine schon angedeutet, vielleicht fällt Ihnen noch ein weiterer Punkt ein. Die Frage ist also, welchen Mythos zum Thema Energieversorgung würden Sie gerne aus der Welt schaffen, der immer sozusagen sehr kontraproduktiv an dieser Stelle ist?
Naja, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich würde wirklich furchtbar, ganz furchtbar gerne unseren Politikern zurufen, begrabt doch jetzt endlich mal die Stromerzeugung aus Kernenergie. Weil das ist, ich will jetzt nicht generell, ich bin Physiker und ich bin, Kernenergie hat mich auch immer fasziniert. Ich habe sie auch sehr gerne, zumindest so in Anfängen, bin ja kein großer Experte, aber ich habe sie meinen Studierenden immer sehr gerne erklärt. Und wir hatten auch in Ulm einen Unterrichtsreaktor, den ich auch ganz bewusst gegen Widerstände gerettet habe. Weil einfach das Thema muss präsent sein. Ja? Das Thema ist faszinierend und muss einem technisch interessierten Menschen präsent sein. Aber es taugt einfach nicht für unser augenblickliches Problem. Die Kernenergie ist schlicht und ergreifend, vor allem bei Neubauten, ja, zu teuer. Die Technik, also wie wir sie haben, ist zu alt. Sie ist letztendlich zu gefährlich. Und sie bringt uns wirklich zurzeit nicht weiter. Sie bringt uns klimatisch nicht weiter, sie bringt uns Klimawissen, sie bringt uns energiewirtschaftlich nicht weiter. Und ich verstehe wirklich nicht, warum immer noch auch immer wieder, ja, wir wollen doch immer noch uns diese Option offen halten. Nein, es ist ja auch vor allem auch ein Altersproblem. Ja? Also die Reaktoren, die wir haben in der Welt, die haben ein mittleres Alter, gerade in Frankreich ist eine besondere Katastrophe von mittel 36 Jahren. Ja, normalerweise rechnet man mit 40 Jahren, wenn man die Dinger gut pflegt, vielleicht halten sie auch 50 Jahre, aber dann muss man auch richtig investieren und muss sie richtig gut versorgen und das traue ich den Schweizern vielleicht zu. Aber ansonsten macht das eigentlich keinen großen Sinn. Und dann heißt es natürlich immer, ja, aber die Chinesen, die bauen doch hier schönestens, weiß ich was, 20 Stück oder was hier ist. Und ja, die bauen tatsächlich, die haben tatsächlich so ungefähr so, ist immer ganz schwierig, genaue Zahlen für China zu bekommen.
Ja.
Aber sie haben offenbar so 20 Anlagen im Rohr. Aber selbst diese 20 Anlagen sind für die Chinesen energiewirtschaftliches Nasenwasser. Ja, muss ich mal ganz blöd sagen. Ja. Denn was die Chinesen machen, die bauen wie wild erneuerbare Energien, Wind und Photovoltaik aus. Mhm. Sie bauen auch, sie investieren auch in Kohlekraftwerke, aber im Wesentlichen, weil sie dringend ihre alten, ineffizienten Stinker ersetzen müssen, die vor allem in Peking die Luft verpesten. Ja? Und das wird auch immer wieder so gesagt, ja, aber die Chinesen bauen doch jede Woche neues Kohlekraftwerk. Ja, sie ersetzen vor allem alte, völlig ineffiziente und stinkende Kohlekraftwerke. Und die 20 Kernkraftwerke, die sie bauen, mit denen werden sie vielleicht eines Tages 5 oder wenn sie ganz sich richtig anhalten, vielleicht auch irgendwann mal 10% ihres Stroms erzeugen. Aber mehr nicht. Und die Kernkraftwerke, die heute im Bau sind, die werden noch nicht mal jetzt die ersetzen, die man aus Altersgründen aus dem Betrieb nehmen muss. Ja? Also mir ist völlig schleierhaft, wieso immer noch dieser Mythos vorangehalten wird. Ich hab nichts dagegen, auf dem Gebiet weiterhin zu forschen, wenn uns diese Forschungsmittel nicht die Ohren kosten. Ja? Aber jetzt für die nächsten Mittel und ja, bis Ende des Jahrhunderts sehe ich wirklich keine Möglichkeit, dass Kernenergie absolut unverzichtbar ist. kein, fragen Sie rum, aber es ist, dieser Mythos hält sich auch in den obersten Chefetagen, auch von ganz hochkarätigen Unternehmen immer noch, ja, und ohne Kernenergie kann das ja gar nicht gehen. Ich weiß überhaupt nicht, wo die Leute diese komische Idee haben.
Ja gut, dass wir die Frage gestellt haben und ich hoffe, heute sind es ein paar weniger, die an diesen Mythos glauben. Und wir sind ja hier nicht mit Bild, aber der Professor hat sich ja gerade durch die Haare gerauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch körperlich, also man merkt, das bewegt sich, dass dieser Mythos sich hartnäckig hält. Und im Buch kann man ja auch einen kleinen Exkurs zumindest dazu lesen, wer es nochmal nachlesen möchte.
Ja, ich habe es ja auch wirklich erlebt, ich meine, diese Thematik. Und das Schlimme ist eigentlich, dass die junge Studierendengeneration noch weniger Ahnung hat von dem Thema. Die wissen zum Beispiel nicht, warum eigentlich ein Kernkraftwerk, warum das Thema mit der Kernschmelze so ein Problem ist. Ja, wenn ich das abschalte, so ist doch gut. Das ist, aber dass es ja eine Nachwärme gibt, doch für Tage hinterher, die endlich dazu führt, dass die Dinger dann, dass wir eine Kernschmelze haben wie in Fukushima. Ja. Das sind natürlich so Sachen, aber das versteht heute kaum einer mehr.
Okay, jetzt muss ich irgendwie den Bogen kriegen. Ja, wir wollen ja positiv, wir wollen positive Zukunft. Ne? Ja. Ich habe die Frage gestellt, ich hätte sie vorstellen sollen. Sie sprechen in dem Buch über vier wichtige gesellschaftliche Tugenden, die wir nutzen sollten, die bestehen, vielleicht manchmal in Vergessenheit geraten, keine Ahnung, wie Ihre Sicht darauf ist. Worum geht's? Was sind die Punkte?
Ich meine, das ist natürlich auch, hat mit Klimawandel eigentlich jetzt nicht jetzt primär was zu tun, aber das sind generell, ich meine, wir müssen kooperieren. Der Klimawandel bringt uns natürlich gesellschaftlich unter erheblichen Stress. Das können wir wahrscheinlich kaum mehr so richtig vermeiden. Und deswegen, was macht man beim Stress? Man muss zusammenhalten. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was auch notwendig ist, die Politik muss, die Klimaschutzmaßnahmen müssen kommuniziert werden. Ja, das ist die Kommunikation, das ist ja auch immer der Ampelregierung so schrecklich angekreidet worden, dass sie angeblich so schlecht kommuniziert hat. Vielleicht hat sie es nun oder vielleicht hat sie es nicht, ich weiß es nicht. Also Kommunikation, und dann gehört auch, ja, auch bei so einer grundlegenden Transformation das Thema Teilhabe dazu. Ja, also dann möchte ich doch irgendwo mitmachen und die Möglichkeit zum Mitmachen hat, auch selbst ein Mieter mit einer Balkonsolaranlage, ja, die zieht vielleicht jetzt nicht unbedingt die Wurst vom Brot, aber es ist ein kleiner Beitrag und ich kann mitmachen. Ja, ja, was habe ich denn noch geschrieben? Der nächste Punkt war letztendlich, dass man sich gegenseitig wertschätzt. Und das ist natürlich eigentlich immer eine gute Sache, nicht? Aber wenn in Zeiten von Stress und Druck ist es natürlich noch wichtiger, dass man den Mitmenschen wertschätzt. Ich habe ja dieses Beispiel gebracht, dass letztendlich Fridays for Future von der Politik nicht wertgeschätzt wurde und sich daraus letztendlich die letzte Generation entwickelt hat. Ja. Und ja, und letztendlich geht es ja dann auch als vierten Punkt darum, dass wir uns um unsere Mitmenschen kümmern. Es gibt ja auch Verlierer in dieser Transformation und Menschen, die man vielleicht auch mal zwischenzeitlich auffangen muss. Das heißt also, da ist Umsicht oder ein vernünftiges Miteinander ist ganz wichtig. Ja. Also das hat eigentlich mit dem Thema Klima nicht primär zu tun, sondern das ist einfach generell etwas, was notwendig ist, wenn eine Gesellschaft unter Stress kommt und sie sich überlegen muss, was tun wir dagegen, ja, gegen die Situation, sei es nun Krieg oder ja, sei es nun was immer auch. Ja.
So, Herr Bubenzer, wie immer rennt mir hier im Podcast die Zeit davon. Ich habe den Luxus, Sie ja schon ab und zu mal, haben wir uns schon getroffen und sprechen können. Und ich hoffe, das gelingt uns auch in der Zukunft. Deswegen muss ich mich jetzt auf irgendwie eine Frage konzentrieren. Ist gar nicht so einfach. Ich würde mal eine noch nehmen. Eigentlich wollte Sie sozusagen die Möglichkeit geben, dass Sie jemandem aus der Vergangenheit was mitgeben. Aber können wir eh nicht mehr ändern. Ist vorbei. Ist Geschichte. Aber wir haben ja gerade die Bundestagswahl gehabt, die versuchen gerade sich zu finden. Ich will nicht über das Ergebnis diskutieren, aber sozusagen aus Ihrer Sicht, ob als Buchautor, als Wissenschaftler, als Mensch, was würden Sie den Damen und Herren gern mitgeben wollen?
Ja, ich würde Ihnen auch was ganz Positives mitgeben.
Ja, unbedingt.
Sie haben nämlich für meine Begriffe eine historische Chance. Sie haben eine historische Chance, die große Transformation zur Klimaneutralität, das ist ja wirklich ein Jahrhundertwerk, ja? die jetzt entscheidend auf den Weg zu bringen. Denn man muss ja sagen, in der letzten Regierung ist ja dieses Thema Klimawende oder Klimaschutz ja sowas von, man muss schon sagen, ganz auf üble Art und Weise versenkt worden. Man hat wirklich eine, man hat ja vor allem die Grünen, ja, das waren ja nun die Opfer par excellence, die waren für alle schuld, die hat man ja also so fertig gemacht und man hat auf diese Art und Weise den ganzen Protest an dieser Transformation an den Grünen ausgelassen. Und so, und jetzt die neue Regierung, die hat die historische Chance zu sagen, ja, also gut, Leute, letztendlich diese Transformation, die müssen wir irgendwie hinkriegen, aber wir machen das viel besser. Ihr wisst ja, wir haben Wirtschafts-Know-how und wir kriegen das hin. Ja? Und ich bin sicher, auch eine Regierung, die wird dann, wenn wir Leute maulen, aber dieser Protest, wie er sich an der letzten Regierung ausgetobt hat, der Dampf ist aus dem Kessel raus. Mhm. Und den kriegt man da auch nicht wieder rein. Und insofern hat diese Regierung wirklich die Chance, das zu tun, letztendlich, was notwendig ist. Ich meine, es hat ja Klaus Töpfer von der CDU ebenfalls schon gesagt, die Politik ist nicht die Kunst des Möglichen, sondern Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen. Und Friedrich Merz hat jetzt die Chance, das Notwendige möglich zu machen. Weil die Leute, ich sage es mal ganz böse, die Schreihälse haben sich heiser geschrien. Die fangen jetzt nicht wieder an zu schreien. Die fangen ein bisschen schwer, sie schon noch schreien. Aber jedenfalls, der Druck ist aus dem Kessel raus. Er kann wirklich sagen, Leute, passt auf, das machen wir jetzt. Und zwar in aller Ruhe, mit Strategie. Und vor allem werde ich euch, liebe Wirtschaft, sagen, wir sind zuverlässig. Ja? Ihr könnt euch auf das verlassen. Wir werden jetzt nicht wieder sagen, ach, Technologieoffenheit, wir wissen doch nicht, wo wir hingehen, sondern nein, wenn wir jetzt Verbrenner aus bis dann und dann oder wir sind bis dann und dann, wollen wir die und die Ziele in der Stromerzeugung erreicht haben, dann gilt das. Und da werden wir nicht wieder umfallen. Das ist ja das Schlimmste, was man einem mittelständischen, weiß ich was, Automobilzulieferer antun kann, wenn man sagt, der hat geglaubt, das wird jetzt was mit der Elektromobilität, hat investiert. Und dann heißt es plötzlich, ach nein, es kommt jetzt doch 5 Jahre später. Das ist ja eine nackte Katastrophe. Mhm. Da kommen Insolvenzen ja, auf die Banken auch zu. Und also das ist jedenfalls endlich wieder Verlässlichkeit. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Die muss sich wirklich diese Regierung, auch, ich wünsche mir, würde mir hoffen, dass das Friedrich Merz kapiert. Und das natürlich im Umfeld auch in Europa wohlgemerkt. Das können wir nicht alleine machen. Wir brauchen dazu Europa. Wir müssen Europa, gerade jetzt in der jetzigen Situation mit Donald Trump in den USA, brauchen wir einen freiheitlich-demokratischen Gegenentwurf zu Amerika, zu den autoritären Staaten letztendlich, die sich herumgruppieren. Und wir haben diese Chance. Und das in aller Ruhe und mit europäischer Perspektive verlässlich auch für unsere Wirtschaft durchziehen, sodass die Wirtschaft das sagt, ja, jetzt haben wir endlich jemanden, dem wir vertrauen können. Ja, das ist ja wichtig. Mhm. Also das würde ich mir wirklich wünschen und ich würde wirklich also das vor allem der CDU, CSU zurufen und sagen, schaut, dass er das hinkriegt. Er hat eine historische Chance. Ich meine, auch Helmut Kohl hat das auch verstanden. Er hat den Zipfel des Weltgeistes gepackt mit der deutschen Einigung und auch mit dem Euro. Warum soll das nicht diese Regierung auch schaffen? Das ist historisch. Das steht in den Geschichtsbüchern eines Tages.
Also, Herr Bubesel, man könnte denken, Sie haben sich die Rede schon irgendwie zurechtgelegt zu meiner Frage. Ich würde sagen, wir lassen uns das Skript mal ausdrucken und schicken das, Herr Merz ja. und Co. Definitiv. Also,
er kennt mich ja nicht, insofern könnte es mir nicht glauben. Aber
ja, dann holen wir noch eine Unterschriftensammlung, wie auch immer. Wir werden schon einen Weg finden. Ja. In der heutigen Zeit bekommt man schon irgendwie Aufmerksamkeit. Ja, ich würde gerne noch weitersprechen, Herr Bubesel. Ich werde vielleicht bilateral die Gelegenheit haben. Vielleicht haben wir es auch noch mal im Podcast. Also schon mal bis zu dieser Stelle großen, großen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Ich mache natürlich sehr gerne noch mit Ihnen die 5x5, einfach kurze Antwort oder Ergänzung zu den Sätzen und ich bin vor allen Dingen auf die letzte Frage gespannt. Ich, Professor Dr. Achim Bubenzer, stehe für?
Ja, Verantwortung für meine Kinder und Enkel.
Nachhaltigkeit heißt für mich?
Naja, dass die Menschen oder meine Kinder und Enkel ihr Leben nach eigenen Vorgaben, nach eigenem Willen und Vorstellungen gestalten können, dass sie die Freiheit haben. Hat ja auch schon das Bundesverfassungsgericht eigentlich festgelegt, man darf ihnen diese Freiheit nicht nehmen.
Jetzt kommt zwar eine Verzichtsfrage, aber ich nehme sie trotzdem. Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Naja, das fällt mir auch sehr schwer. Ich das heißt, ich will nicht sagen niemals, aber also ein Fernreiseflug, so gern ich das täte, also ich würde liebend gerne mal wieder, was heißt denn wieder, ich bin noch nie im Pazifik gewesen. Das fällt mir sehr schwer. Ich würde es, wenn immer möglich, nicht machen, weil das zertritt sozusagen, lässt sozusagen jede persönliche CO2-Bilanz explodieren. Und deswegen, aber ich, das würde ich jetzt auch sehr vorsichtig agieren, weil es gibt auch viele familiäre Bindungen, weiß ich was, nach Amerika, die habe ich auch, und nach Mexiko, und die jetzt alles deswegen zu kappen, ist schon eine harte Nuss, ja.
Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Jetzt kommen wir auf den Punkt. Folgende Frage, Enrico, jeweils hast du mir noch nicht gestellt.
Naja, gut, aber das... Das hatte ich mir vielleicht die Anfangsfrage aufgehoben, weil Sie haben mich gefragt, warum habe ich das Buch geschrieben. Und es ist sehr persönlich, hat eigentlich mit Klimawandel nichts zu tun. Ich habe das Buch eigentlich meiner verstorbenen Schriftstellernichte Anne von Kanal versprochen, die mich inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben. Und die ist noch während der Anfangsphase des Buchs sehr tragisch gestorben. Und ich habe ihr versprochen, ich sage, du bist selbstwirksam, auch wenn du jetzt nichts mehr kannst. Das kannst du, hast mir immer Mut gemacht, und deswegen bringe ich das Buch auch zu Ende. Also das hat, ja, meine Nichte Anne von Kanal, der habe ich das eigentlich letztendlich auch gewidmet.
Wow, das tut mir leid, dass sie das Buch nicht selbst erleben kann. Aber so wie ihr Buch mit sehr persönlichen Dingen, antworten sie jetzt auch mit einer sehr persönlichen Antwort. Jetzt verstehe ich auch, warum sie die zurückgestellt haben. Ja. Also herzlichen Dank dafür. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie bei 5 nach 12 Gast waren. Ja. Dankeschön. Ich freue mich, und der Brief an Herrn Merz ist sichergestellt. Dankeschön dafür. Alles Gute für Sie.
Gut, Dankeschön.